Was ist mir persönlich wichtig, wenn es um meine Vermögenswerte geht?
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge Estate Planning, der Expertentalk. Mein Name ist Alexander Milicic. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich freue mich heute in den Kanzleiräumlichkeiten der Triple View Kanzlei mich zu befinden und habe einen Gast an meiner Seite, Herrn Becker-Penrich, seines Zeichens Steuerberater und Rechtsanwalt. Was mich interessieren würde, wie sind Sie eigentlich auf den Namen Triple View gekommen?
Ich hatte bei Gründung der Kanzlei überlegt, wie man oder wie ich in den Namen ausdrücken könnte, welche Hintergründe ich habe. Und das ist zum einen, ich bin Jurist. Das heißt, ich habe den Blick des Rechtsanwalts auf Sachverhalte. Ich bin des Weiteren Steuerberater. Und jetzt ist die Frage, wo kommt das Triple her? Der dritte Bereich ist der, dass ich 7 Jahre lang für eine Bank tätig war. Davon 4 Jahre war ich Finanzierung. Das heißt, Kredite habe ich intensiv kennengelernt aus Sicht der Bank. Und 2,5 Jahre, beziehungsweise 3 Jahre war ich des internationalen Brokers. Und diese 3 Blicke sollen den Namen Triple View, symbolisieren. Recht, Steuern und der Blick des, also mal, bankaffinen oder erfahrenen Beraters. Und diese Mischung aus den 3 Disziplinen ist letztendlich auch das, was die Mandanten hierher treibt oder was die Mandanten schätzen.
Genau. Und das ist eigentlich genau das, was auch unsere Zielgruppe, die Best Ager, die Babyboom-Generation, auch suchen. Sie suchen einen kompletten Blick. Quasi durch die Moderation von uns, des Estate Planners, haben sie einfach Erwartungen. Sie möchten verschiedene Motive umsetzen und wir versuchen natürlich, den Bedarf zu wecken. Wir haben eine große Buchwelle in den nächsten Jahren. Es werden viele Billionen Werte in den nächsten 10 Jahren übertragen. Und hier brauchen wir natürlich Lösungsmöglichkeiten. Und genau das versuchen wir natürlich dann mit Ihnen im Boot, weil wir sind nicht die Juristen, wir sind auch nicht der Steuerberater, sondern wir sind die, die den Bedarf wecken und quasi die Moderation führen. Was glauben Sie, sind eigentlich gerade momentan die größten Probleme und, ja, wie soll ich sagen, Erwartungen dieser Generation, dieser abgebenden Generation und dieser Generation, die quasi auch als Leistungsträger bezeichnet wird?
Also ich würde sagen, die aktuell größten Herausforderungen stehen in Bewertungsthemen, weil wir eine sehr, sehr schnell sich verändernde Zinslandschaft haben. Das heißt, wenn Sie Immobilien bewerten oder wenn Sie Unternehmen bewerten, dann schauen Sie sich die letzten 3 Jahre an, wenn Sie ins vereinfachte Ertragsverfahren zum Beispiel gehen. Das heißt, Sie haben Bewertungszeit oder Sie haben Zeiträume in dem bewertungsrelevanten Zeitraum, die mit dem heutigen Status quo nichts mehr zu tun haben. Das heißt, Sie haben zum Beispiel Unternehmen, die in der Corona-Krise stark gelitten haben. Das ist bewertungsreduzierend. Dann argumentiert das Finanzamt aber häufig, dass sie sagen, naja, das waren Ausreißerjahre, die besonders schlecht waren. Jetzt läuft er wieder besser. Wir nehmen quasi, wir stellen auf die guten Zahlen, die jetzt wieder da sind, ab. Oder aber, Bei Todesfällen haben Sie häufig das Problem, dass der Erblasser verstorben ist zu einem Zeitpunkt, wo die Märkte noch sehr stark waren. Das heißt, ein strenges Stichtagsprinzip. Die Bewertungen waren sehr hoch, als gestorben wurde. Und jetzt muss die Erbschaftssteuer bezahlt werden. Und Teile des Depots müssen aufgelöst werden zu Zeitpunkten, wo die Aktienanleihen sehr viel weniger wert sind. Dann haben Sie, wir sitzen hier in der Nähe der Kö, wo es sehr, sehr viele Immobilientransaktionen zum Beispiel gab. Das hat die Grundbesitzwerte enorm in die Höhe getrieben. Das ist ein wirklich großes Problem für Mandanten, dass die Bewertungsmethoden, die das Bewertungsgesetz ausspuckt oder die das vorgibt, dass die zu teilweise surrealen Ergebnissen führen. Und dann müssen die Leute überlegen, wie sie überhaupt die Erbschaftssteuer zahlen können. Dann haben wir häufig das Problem, dass bei der vorweggenommenen Erbfolge, also wenn es jetzt nicht um die Bearbeitung von schon Verstorbenen oder von Todesfällen geht, dass wir es mit einer Generation zu tun haben, die andere Wertesysteme haben, als die, die potenziell erben sollen. Das heißt, sie haben häufig den Vater oder die Mutter, die ein Unternehmen aufgebaut haben, und der Sohn oder die Tochter wollen es nicht übernehmen. Und das führt zu gewaltigen Spannungen, weil potenziell hat sich natürlich derjenige, der das Unternehmen aufgebaut hat, vorgestellt, dass der Nachfolger nachrückt. Und dann stellt sich die Frage, macht es Sinn, das Unternehmen zu verkaufen? Macht es Sinn, das Unternehmen in der Familie zu halten und vielleicht mit Beirat zu arbeiten? Aber häufig ist mal losgelöst von rechtlichen und steuerlichen Themen die Divergenz in den Wertesystemen zwischen der Generation, die jetzt langsam abgeben will oder soll, und derjenigen, die nachrückt, ist ein größeres Problem. In der Strukturierungsarbeit ist die Problematik im Erbschaftssteuerbereich häufig die, dass es anders als das Ertragssteuerrecht, dass das Erbschaftssteuerrecht immer noch sehr, sehr, sehr national verharrt. Also Sie sehen das alleine daran, dass es im Bereich des Einkommenssteuerrechts gibt über 100 Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, der internationale grenzüberschreitende Steuerfall ist im Ertragssteuerrecht mittlerweile Alltag. Ja. Im Erbschaftssteuerrecht gibt es, glaube ich, nur 7 Doppelbesteuerungsabkommen. Und die Befindlichkeiten oder die Regelsysteme innerhalb Europas sind überhaupt nicht aufeinander abgestimmt. Ne? Also zum Beispiel, ich gebe ein Beispiel, der Regelgüterstand bei uns ist die Zugewinngemeinschaft. Das ist in anderen Ländern komplett anders. In Spanien ist es zum Beispiel so, dass sie eine Erbschaft annehmen müssen. Während wir hier ist es so, sie nehmen die Erbschaft an, es sei denn, sie schlagen aus. In Spanien ist es genau umgekehrt. Und dadurch, dass sowohl die Best-Ager-Generation als auch die Nachkommen sehr, sehr viel mobiler sind als noch vor 10, 20 Jahren, ist das Einbauen des Wunsches nach Mobilität, das heißt, ich möchte morgen vielleicht in Spanien leben oder in den USA, oder die Freundin, die geheiratet wird, die muss nicht notwendigerweise aus Deutschland kommen, sondern das könnte auch eine Chinesin oder Japanerin sein, das vorauszudenken. In einem Steuersystem, das immer noch sehr national denkt, das ist herausfordernd.
Das glaube ich Ihnen. Sie haben jetzt einige Dinge erwähnt. Ich nenne das ja immer so gern, das Gut bleibt im Blut, also es soll bei den Nachkommen ankommen. Aber in der Unternehmensnachfolge, das ist auch unsere Erfahrung. Wenn Sie Betriebe übertragen wollen, dann haben Sie oftmals das Problem, dass wir jetzt auf die Demografie zugeschlagen sind. Häufig auch kinderlose Ehepaare haben. Wir haben das Problem, dass es Kinder gibt, die es nicht wollen. Es kommt zum Spannungsfeld. Aber wir haben auch Kinder, wo dann die Eltern einfach nicht daran glauben, dass sie es können. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren, auch diese Zahl gab es jetzt wieder in der Presse, 150.000 Unternehmen haben, die keine Nachfolger finden. Und das ist natürlich auch ein volkswirtschaftliches Problem. Und insgesamt natürlich dann ein Wertverfall, weil natürlich, wenn es diese Betriebe nicht mehr gibt, gibt es auch nicht mehr quasi das Produkt dieser Betriebe oder die Dienstleistung. Und es geht dann quasi vom Markt, verschwindet vom Markt. Deshalb ist es natürlich nicht nur immer gestalterisch eine Problematik, sondern Sie müssen auch diese Menschen führen und betreuen. Und das machen wir im Zusammenspiel als Estate Planner. Warum man zu Lebzeiten quasi ins Handeln kommen sollte, das haben Sie mir eigentlich vorhin schon in Teilen ein bisschen beantwortet, aber vielleicht gehen wir nochmal tiefer rein. Denn wenn nichts geregelt ist, kommt die gesetzliche Erbfolge, die laut dem BGB eigentlich gar nicht so schlecht ist, aber man möchte ja eben zu Lebzeiten seinen Willen umsetzen. Und wir haben oft das Problem, dass es ein Tabuthema ist, Tod, man schiebt es nach außen weg. Aus Ihrer Sicht ist es doch sehr wichtig, die Gestaltung zu Lebzeiten zu beginnen und quasi auch die Motive, die die abgebende Generation hat, quasi klar zu formulieren, damit es eben im Fall, im Worst Case, wenn dann gestorben wird und alle müssen wir mal von dieser Welt gehen, quasi dann alles geregelt ist. Testamentarisch ist noch nicht viel gemacht in Deutschland. Wir haben momentan 25% an Testamenten in der Bevölkerung. Davon sind auch viele formal juristisch gar nicht richtig und auch der Wille ist nicht umgesetzt. Wie machen Sie das in Ihrer Kanzlei, wenn Menschen zu Ihnen kommen? Haben Sie da einen Prozess? Gehen Sie erst sehr viel ins Gespräch? Oder haben Sie vielleicht auch noch Menschen, die quasi die Sache moderieren, außer jetzt den Estate-Planner, den Sie gerade an Ihrer Seite haben? Aber denken Sie nicht auch, dass der Estate-Planner in diesem Bereich in der Moderation sehr, sehr wichtig ist, weil Sie natürlich sehr stark fokussiert sind auf steuerrechtliche Themen und natürlich auch erbschaftsrechtliche Themen. Sie sind beides und das ist ja ein Riesenvorteil. Aber in der Moderation, in der Erfahrung, wie sehen Sie das?
Also, das waren jetzt im Endeffekt zwei Fragen. Die erste Frage ist, warum? Es ist allgemein bekannt, dass man dass man zu Lebzeiten was regeln sollte. Die zweite Frage ist, wie macht man es? Ja, vielleicht zum ersten Mal, warum sollte man zu Lebzeiten regeln? Also man muss nicht. Aber man muss sich halt dann klar sein, man stirbt zu einem Zeitpunkt, den man nicht vorhersehen kann. Das heißt, es ist vollkommen unklar, wie zum Beispiel die erbschaftsteuerliche Lage sein wird. Das ist aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum man zu Lebzeiten Vermögen übertragen sollte, weil man es planen kann. Ja, ich kann nicht voraussehen, wenn ich im Jahre 2027 versterbe, welche Steuersätze werde ich dann haben, welche Freibeträge werde ich haben. Das kann ich nur planen, wenn ich es jetzt tue. Ich weiß auch nicht, wie mein Vermögen zusammen oder wie das Vermögen des Mandanten zusammengesetzt sein wird. Das heißt, ich kann, wenn ich Vermögen zu Lebzeiten übertrage, kann ich zwei Dinge tun. Ich kann A, auf ein bekanntes Regelwerk setzen, weil zu dem Zeitpunkt, zu dem übertragen, weiß ich, wie das Gesetz ist. Das ist das eine. Und das andere ist, ich kann zu diesem Zeitpunkt, kann ich das Vermögen so strukturieren, dass es aus steuerlichen, aber auch aus außersteuerlichen Gründen optimal aufgestellt ist. Und häufig ist es aber so, dass, mit wem spricht man üblicherweise? Meistens ist es derjenige, der das Vermögen aufgebaut hat. Und wie ich vorhin schon sagte, der hat häufig andere Ideen als diejenigen, die es potenziell bekommen sollen. Und die Lebensplanungen gehen ein bisschen auseinander. Und das ist schon häufig vorgekommen, dass ich das Gespräch abgebrochen habe und gesagt, wir müssen, bevor wir uns über rechtliche und technische Umsetzung unterhalten, sollten Sie vielleicht nochmal mit jemandem ins Gespräch gehen, der die Zielsetzung, die Sie überhaupt verfolgen wollen, mit Ihnen mal strukturiert durchgeht. Weil das könnte ich und dürfte ich, oder könnte ich vielleicht, weil ich mich häufig mit Nachfrage unterhalte, auseinandersetze. Ich darf es aber nicht. Weil als Anwalt vertrete ich die Interessen einer der Personen, die da am Tisch sitzt. Üblicherweise ist das derjenige, der das Vermögen hat. Und ich darf eben nicht die Interessen derjenigen, die das Vermögen bekommen sollen, der Beschenken, vertreten. Und da ist es sehr hilfreich, wenn der Vermögensträger und die Familienmitglieder oder Schrägstrich, häufig haben es ja auch mit Patchwork-Familien mal zu tun, diejenigen, die das Vermögen bekommen sollen, wenn die zunächst mal zum Beispiel mit einem Estate-Planner das Vermögen durchgehen, die Ziele mal abstecken, vor allem auch die außersteuerlichen Ziele. Ja, also es geht, Steuern ist immer erst am Ende. Am Anfang muss man klären, wer soll das Vermögen bekommen? Gibt es jemanden, der das Unternehmen weiterführen will? Derjenige, der Vermögen bekommen soll, ist er in wirtschaftlichen Sachen begabt? Interessiert es ihn nicht oder sie? Und alle diese Vorfeldfragen, was war in der Vergangenheit? Gibt es erstmal irgendwelche Streitthemen aufzuklären? Und da sind sie bei mir als Anwalt falsch. Es ist besser, das mit jemandem zu besprechen. Oder zum Beispiel auch, was ein ganz wichtiger Teil ist, welche Vermögenssorgen oder welche Liquiditätserfordernisse haben Sie? Also wie viel Vermögen sollten Sie zurückbehalten? Wie viel Liquidität sollten Sie zurückbehalten? Wie viel, letztendlich, Sie können, bei einem Nachfolgefall können Sie immer in drei Themen teilen. Das eine ist Vermögen. Das Vermögen muss übergehen, wenn man Erbschaftssteuer sparen will später. Das zweite ist aber Willensbildung. Der Willen muss nicht unbedingt übergehen. Das heißt, wenn Sie einen Unternehmer haben, dann könnte der einen Teil, zum Beispiel an der GmbH, einen Teil übertragen. Er kann sich um den Willen zurückhalten, indem er zum Beispiel Geschäftsführer bleibt, oder indem er ein Veto in der Gesellschafterversammlung hat. Und das Dritte sind die Früchte. Das heißt, wenn Sie, bleiben wir mal beim Thema GmbH, wenn Sie die GmbH-Anteile übertragen, dann haben Sie damit das Vermögen übertragen, es wird später nicht vererbt, wird unterliegt nicht nochmal der Erbschaftssteuer. Sie können den Willen aber zurückbehalten und Sie können auch die Früchte, also die Dividenden, zurückbehalten. Und all diese Themen, da ist es sehr gut, wenn ein Externer, zum Beispiel ein Estate Planner, diese Vorfragen geklärt hat und dann kommt man zum Anwalt, weil der Anwalt ist Interessenvertreter. Und wenn all diese Themen geklärt sind, dann geht es um die Umsetzung und dann erst geht es darum, wie man steuerlich den Sachverhalt ideal oder die Verträge ideal gestaltet, um möglichst wenig Steuern zu zahlen.
Völlig korrekt. Sie geben mir da ein schönes Beispiel. Also wichtig ist, dass wir quasi diese Gespräche moderieren, dass wir einfach die Bedürfnisse und Erwartungshaltung der abgebenden Generation und aber auch die Empfängergeneration quasi in Einklang bringen. Denn oftmals sind die eben nicht oder stimmen sie nicht überein. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, Sie kennen auch sicherlich den Spruch, man gibt gerne mit warmer Hand, hat aber gern noch ein bisschen Kontrolle. Also die abgebende Generation soll ja nicht verarmen. Man weiß ja nicht, was mit den Menschen passiert. Es gibt weitere Probleme, vielleicht wenn ungeliebte Schwiegerkinder kommen. Oder jemand schließt sich von den Kindern in eine Sekte an, wo man auch nicht damit so zufrieden ist. Also all die Themenfelder quasi sind ein großes Spektrum, wo quasi dann der Fachexperte, Sie als Jurist, mit uns als Estate Planner zusammenarbeiten, weil wir natürlich quasi das Skript erstellen. Das Skript für Sie, damit Sie wissen, welche Motive werden verfolgt. Und das sind nicht immer nur steuerliche Motive, sondern es sind auch teilweise emotionale Motive. Und da freut es mich, dass wir quasi auch so zusammenarbeiten, denn viele haben es draußen noch nicht ganz so begriffen, was eigentlich ein Estate Planner macht. Und ja, wir kommen gleich zum dritten Teil und gehen ein bisschen rein in die Vermögensstrukturierung. Okay. Die Vermögensstrukturierung bei der Best Ager Generation ist unser Markenzeichen. Wie überträgt man liquides oder fungibles Vermögen auf die nächsten Generationen? Und schon während meines Studiums zum Estate Planner an der Universität in Freiburg wurde mir gelehrt und in vielen Lehrbüchern auch, dass Sie quasi Vermögen strukturieren können über den Versicherungsmarkt. Sie haben verschiedene Strategien, Prämiengemeinschaft, Enkelgeneration, Generationenpolice, Stiftungspolice, Asset Protection Maßnahmen, Vermögensschutzmaßnahmen, der Nießbrauch. Aber Hand aufs Herz, ist das so, Herr Becker-Pendlich?
Es gibt natürlich verschiedene Strategien für liquides Vermögen, aber die Lebens- oder generell die Kapital-Lebens- oder Rentenversicherung ist schon ein sehr flexibles Instrument, was wir in unserer Beratung gerne einsetzen. Insofern würde ich sagen, ja, das ist durchaus mit Vorteilen behaftet und richtig eingesetzt. In den passenden Situationen kann die Versicherung wirklich eine gute Lösung sein. Ja.
Ist es denn auch ein Vorteil, zum Beispiel, wenn Sie beim Nießbrauch das vergleichen zwischen einer Depotlösung und einer Versicherungsmantellösung? Haben wir denn da Vorteile in der Versicherung? Oder wie sehen Sie das? Einfach vom Abzugsbetrag und auch vom Handling, vielleicht zum Beispiel für einen Vermögensverwalter, der Sachwerte integriert hat in die Versicherungspolice. Wie sehen Sie das in dem Bereich?
Da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausrollen. Also das Thema Übertragung von Versicherungen oder Verschenken von Versicherungen oder Nießbrauchsvorbehalt ist ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv befasst habe. Es gibt ein Urteil zu diesem Sachverhalt vom Finanzgericht Münster. Da bin ich auch der Prozessbevollmächtigte, das heißt, ich habe mich sehr intensiv mit den Argumenten der Finanzverwaltung auseinandergesetzt und habe auch den Vertrag, mit dem übertragen wurde, mir sehr intensiv angeschaut. Und der, vielleicht mal generell, der Vorteil des Nießbrauchs bei der Lebensversicherung ist der, dass man aus meiner Sicht, wenn man die Übertragung, wenn man sehr präzise arbeitet, bekommt man eine Diskontierung mit 5,5% hin, was bei Immobilien und anderen Sachwerten häufig nicht gelingt. Das hängt stark damit ab, wie man den Übertragungsvertrag formuliert. Also der Wortlaut ist sehr wichtig. Und wenn Sie Vermögens- oder bei der Schenkungssteuer ist die Frage, wie stark ist oder welche Bereicherung erfährt der Beschenkte. Und da ist relativ einfach. Das ist, können Sie sich vorstellen, wie wenn ich Ihnen eine Wohnung verschenke, die hat wegen mir einen Wert von 100 und versus ich verschenke Ihnen eine Wohnung, behalte mir das Wohnrecht vor. Dann ist es Ihnen eigentlich auch relativ egal, ob ich einziehe, also ob ich von meinem Wohnrecht Gebrauch mache oder nicht. Die Wohnung ist auf jeden Fall in Ihren Händen weniger wert, als wenn sie nicht belastet wäre mit dem Wohnrecht. Und ähnlich ist es bei der Lebensversicherung auch, die ich mit Unternehmensbausvorbehalt übertrage. Die, sag mal, rechtlich schwierige Situation oder das, was zu lösen war bei der Übertragung eines Versicherungsvertrags und Unternehmensbausvorbehalt, ist, dass der Versicherungsvertrag anders als eine Immobilie oder anders als zum Beispiel eine Anleihe keine wiederkehrenden Werte oder keine wiederkehrenden Bezüge produziert, an der sich der Nichtbraucher bedienen könnte. Und der wirkliche Vorteil der Lösung mit der Lebensversicherung ist der, dass Sie den Abzug bekommen mit einem Kapitalisierungszinssatz von 5,5%, obwohl der Nichtbraucher keine laufenden Bezüge bekommt. Und der Vorteil ist bei der Schenkung vorhanden. Jetzt können Sie natürlich auch sagen, ich schenke einfach 100.000 Euro unter Nichtbrauchsvorbehalt, dann kriege ich auch 5,5% Abzug. Das ist schon richtig, nur in der Versicherung, die Versicherung, der eigentliche Vorteil der Versicherung liegt im ertragssteuerlichen Bereich. Warum? Weil unter der Annahme, dass wir steigende Kapitalmärkte haben, dauerhaft, was aber empirisch belegt ist, dass das so ist, weil die Versicherung kann die Beiträge ohne Ertragssteuerbelastung anlegen, was gerade bei längeren Laufzeiten, das muss ich Ihnen als Easterblender nicht sagen, das können Sie mit einem einfachen Excel-Sheet nachweisen, zu erheblichen Unterschieden führt, ob Sie, wenn Sie 100 anlegen, 10 Ertrag haben, ob Sie von den 10 erstmal 25% Steuern zahlen müssen, dann können Sie 7,5 wieder anlegen, oder ob Sie die 10 steuerfrei vereinnahmen können und dann die 10 wieder anlegen. Das ist dieser Zinseszinseffekt, den Sie haben, dadurch, dass Sie die 2,5 auch wieder anlegen können, der kann sich auf lange Laufzeiten wirklich sehen lassen. Und dieses steuerfreie Wiederanlegen ist einfach ein enormer Vorteil, den Sie fragen, wo ist der Unterschied zur Anlage zum Depot? Den haben Sie beim Depot nicht. Ja? Und es ist vielleicht auch ein Irrglaube, was ich immer wieder höre, dass man einen Nießbrauch an einem Depot überhaupt bestellen könnte. Sie können den Nießbrauch bestellen an den einzelnen Vermögenswerten. Also Sie können, wenn Sie in dem Depot eine Bayer-Aktie haben, dann können Sie den Nießbrauch an der Bayer-Aktie bestellen. Wenn Sie die Bayer-Aktie aber verkaufen, müssen Sie, zivilrechtlich müssen Sie den Nießbrauch an dem, was Sie dann wieder kaufen, müssen Sie eigentlich wieder neu bestellen. Ja, das heißt, das ist zivilrechtlich sehr aufwendig und Sie haben halt jedes Mal die Ertragssteuer, die Ihnen 25% der Rendite frisst. Und wie gesagt, wenn Sie das auf lange Laufzeiten machen, dann merken Sie das schon. Also das ist einer der großen Vorteile. Aus meiner Sicht ist der Abzug, der Nießbrauchsabzug, das ist etwas, was Sie auch zum Beispiel, wie gesagt, wenn Sie 100.000 Euro übertragen, kriegen Sie auch den Nießbrauchsabzug. Aber der ertragssteuerliche Vorteil, das ist der erste ertragssteuerliche Vorteil. Auf den zweiten kann ich, wenn Sie die Zeit umgehen, gerne gleich noch reinkommen, ist die ertragssteuerfreie Wiederanlage ist wirklich über lange Laufzeiten ein enormes Plus bei der Versicherungslösung.
Es gibt auch noch diesen Vorteil bei der Entnahme, theoretisch am Anfang.
Das ist ja der zweite, genau. Vielleicht bilde ich dazu einen Vergleich. Wenn Sie 100 Euro einlegen in eine Ihnen zu 100% gehörende GmbH. Und diese GmbH nimmt das Geld und erwirtschaftet damit am Ende des Jahres einen Ertrag von 10. Dann sind in der GmbH 110 Euro. Wenn Sie jetzt 10 Euro entnehmen oder ausschütten aus der GmbH, dann gibt es im Körperschaftsteuergesetz gibt es eine sogenannte Verwendungsreihenfolge, die sagt, ausgeschüttet wird immer erst der Ertrag. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, nehmen wir an, Sie würden sich 15 aus der GmbH ausschütten, dann würden Sie in jedem Fall immer die 10 Ertrag zuerst ausschütten und nur die verbleibenden 5, wenn eine Kapitalgutzahlung nicht steuerbar ist. Das ist so, weil es diese Verwendung, die Verwendungsreihenfolge wird in § 27 des Körperschaftsteuergesetzes so angeordnet. Und das gibt es bei der Versicherung nicht. Das heißt, wir machen jetzt dasselbe Beispiel nochmal mit der Versicherung. Sie zahlen einen Beitrag von 100 in die Versicherung ein. Die Versicherung wächst an auf 110, weil die Vermögenswerte, die die Versicherung für Rechnung des Versicherungsnehmers anlegt, der Wert steigt auf 110 und jetzt sagen Sie, jetzt möchte ich aber 15 rausholen, weil ich brauche das Geld für irgendetwas, dann ist es eben nicht so, dass Sie aus der Versicherung zuerst die 10 rausholen, Ertrag, und dann 5 Beitrag, sondern weil eine entsprechende Vorschrift wie dieser § 27 des Körperschaftsteuergesetzes fehlt, holen Sie in meinem Beispiel letztendlich, jetzt muss ich rechnen, Sie holen 90-95% Beiträge raus, die Sie nicht steuerbar vereinnahmen können. Und nur der überschießende Teil sind die Erträge. Das heißt, die Steuerbelastung bei der Entnahme ist viel, viel geringer. Wenn ich ein kleines Excel-Tool hätte, könnte ich Ihnen das auch nachrechnen. Aber Sie würden letztendlich durch die Entnahme deutlich besser stehen, als wenn Sie die Erträge aus einer GmbH ausschütten.
Der Vorteil ist absolut rübergekommen. Und ich habe noch eine weitere Frage, quasi, auch wenn viele Profis das alles wissen, aber gehen wir vielleicht nochmal darauf ein, wenn wir in einer Police vielleicht auch Quoten übertragen innerhalb von Freibeträgen, wenn wir vielleicht auch diese Fixed-Term-Klausel einbauen, weil einfach vielleicht junge Leute zu einem gewissen Zeitpunkt erst Geld erben sollen. Vielleicht können Sie da nochmal zusammenfassen, die Freibeträge alle 10 Jahre in den Bereichen und natürlich, was wichtig ist in diesen Policen, die abgebende Generation ist ja immer noch in Teilen mit im Vertrag drin. Ohne die geht es ja nicht.
Also Sie können, das ist wahrscheinlich Allgemeinwissen, den Verwandten in gerader Linie 400.000 Euro in einem 10-Jahres-Zeitraum übertragen. Und Sie können natürlich bei einer Versicherung, wenn Sie einen Versicherungsvertrag haben, können Sie so viel auf die nachfolgende Generation verschenken oder übertragen, dass Sie innerhalb dieser Freibeträge bleiben. Die Bemessungsgrundlage ist der sogenannte Rückkaufswert. Und diese Bemessungsgrundlage, die reduziert sich halt gewaltig, wenn Sie den Nießbock bestellen, an dem Versicherungsvertrag, der übertragen wird. Bei der Fixed-Term-Klausel ist es so, da gibt es ein Urteil des Finanzgerichts Köln, meine ich, das sich kritisch geäußert hat zum Anerkennen des Fixed-Term oder der Fixed-Term-Lösung, die ja darin besteht, dass Sie die Freibeträge mehrfach nutzen können, indem Sie einfach die Auszahlung immer über mehrere Jahre strecken. Insofern mit den Fixed-Term-Klauseln muss man vorsichtig sein. Auch da ist wahrscheinlich wieder der Teufel im Detail. Das heißt, Sie müssen präzise darauf achten, wie Sie das formulieren.
Steuerrechtlich ist der Teufel drin, weil auch ich kenne das Urteil, es geht ja um den Stichtag des Todes.
Ja.
Und steuerrechtlich ist quasi der Todeszeitpunkt dann erheblich, was drin ist. Aber die Fixterm-Klausel beinhaltet ja zivilrechtlich, dass der Nachkommen oder das Kind oder Enkelkind, der erst zu einem bestimmten Lebensjahr an das Geld kommt. Und das ist klar, quasi eine Gestaltung, dass zivilrechtlich ein großer Vorteil ist, weil man ja oft sagt, Kinder in der heutigen Zeit mit 17, 18 vielleicht, die Lebenserfahrung fehlt noch, die Reife fehlt, dass man sagt, naja, das Kind kriegt erst mit 25, 27, 30 Jahren das Geld. Und deshalb ist, denke ich, von der Steuerung her vielleicht steuerrechtlich das problematisch, dass der Todesfallzeitpunkt dann gilt, aber zivilrechtlich, glaube ich, eigentlich auch eine schöne Gestaltung.
Da wollte ich gerade zu sprechen kommen, die Steuersparnis ist ja nicht alles.
Genau.
Also es ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht die Steuersparnis immer in den Vordergrund rückt, sondern es ist genau, wie Sie sagen, Sie können sehr passgenau feintunen, wann der Bezugsberechtigte, den Sie ja auch widerruflich oder unwiderruflich einsetzen können, an das Vermögen kommt. Und Sie können damit austarieren, wann Sie meinen, dass der oder diejenige auch mit dem Geld umgehen kann. Ja? Weil es bringt Ihnen nichts, wenn Sie ansparen und dann wird der Ferrari gekauft oder der Porsche steht vor der Tür oder noch schlimmere Dinge passieren. Das heißt, für das passgenaue Zukommen lassen von Vermögen sind Fixterm-Klauseln natürlich eine sehr gute Wahl. Und eingangs unseres Gesprächs sprachen wir darüber, dass gerade die junge Generation sehr mobil sein möchte. Und da eignen sich Lebensversicherungsverträge durchaus. Warum? Weil sie nicht der sogenannten Wegzugssteuer unterliegen. Vielleicht auch da wieder das Beispiel mit der GmbH. Sie legen 100 in die GmbH ein und die GmbH erwirtschaftet einen Ertrag von 10. Die GmbH ist also jetzt 110 wert. Mhm. Da sagt der deutsche Staat, ich besteuere das nicht. Ich besteuere diese stillen Reserven von 10 nicht. Die besteuere ich erst, wenn es zu einem Umsatzakt kommt. Und diesen Umsatzakt, der Umsatzakt wirkt aber fingiert, wenn Deutschland sein Besteuerungsrecht verliert. Das heißt, wenn ich meine, ich nenne das territorialen Anknüpfungspunkte, wenn ich die so ins Ausland verlagere, dass Deutschland diese stillen Reserven von 10 nicht mehr versteuern kann, dann sagt Deutschland, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt besteuere ich sozusagen als letzten Akt diese Stillreserven. En Detail ist es ein bisschen komplizierter, aber vielleicht um es mal plastisch rüberzubringen, worum es geht, ist das die Wegzugsbesteuerung. Das heißt, sobald Deutschland das Recht zur Versteuerung der Stillreserven verliert, sagt Deutschland, ich versteuere. Was sehr belastend sein kann, weil sie müssen 10 versteuern, ohne dass ihnen was zufließt. Wir nennen das Neudeutsch Dry Income, trockenes Einkommen. Das heißt, sie versteuern etwas, sie kriegen aber kein Geld, womit sie die Steuern zahlen können. Die Versicherung hingegen ist ein schuldrechtlicher Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen, gegen den Versicherer. Und wenn jetzt der vergleichbar gebildet wird mit der Versicherung, auch hier wieder, sie zahlen einen Beitrag von 100 in die Versicherung, oder nicht in die Versicherung, an das Versicherungsunternehmen. Der Versicherungsvertrag, also das Deckungsvermögen, wächst auf 110 an und dann ziehen sie weg. Dann unterliegt dieser Wertzuwachs, Stand heute, nicht der Wegzugssteuer. Und da sie nie wissen, wo der oder diejenige, den sie die Bezugsberechtigung einräumen, leben wird, ist es aus meiner Sicht heute zunehmend wichtig, auf das Thema Wegzugssteuer zu schauen, um heutzutage muss man schon sagen, globale Mobilität zu gewährleisten. Und mit der Versicherung können die Leute über die Grenzen verziehen, ohne jedes Mal eine Wegzugssteuer auszulösen.
Vielen Dank. Vielleicht noch etwas zum Datum. Wir haben heute den 3. April 2023. Also Status quo, Gesetzesgebung ist heute. Falls uns mal vielleicht jemand in 5 Jahren wieder zuhört im Podcast, dann kann es sich einiges geändert haben. Momentan ist es so, dass wir in der Vermögensstrukturierung quasi über den Versicherungsmantel unglaublich viele Vorteile haben. Sie haben sicherlich gesehen, dass wir hier einen Experten am Tisch haben, der diese Vermögensnachfolge, Unternehmensnachfolgeplanung x-fach umgesetzt hat. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herrn Becker-Fenrich, für diesen ausführlichen Talk in der Kanzlei Triple View. Und freue mich, dass ich Sie gewinnen durfte. Freue mich auch, dass wir als Netzwerkpartner zusammenarbeiten, denn wir sind hier sehr gut aufgehoben. Und ja, bis auf ein nächstes Mal, ein Wiedersehen, vielleicht dann zu neuen Steuerthemen oder Urteilen. Und bis bald.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen.
Wie kann ich individuelle Lebenswerte schaffen und nachhaltig schützen? Und vor allen Dingen, Sollte eine sinnvolle Vermögensplanung nicht meine ganz eigene, unverwechselbare Signatur tragen?